beten. Unser Herr, wir sagen dir Dank für diese Morgenstunde. Wir sind hier zusammengekommen, um Gemeinschaft zu haben und dein Wort zu hören. Und wir rufen Halleluja. Halleluja, gelobt seist du, der du uns erlöst hast, erkauft hast, so wie wir gesungen haben. Als Befreite stehen wir vor dir. Wir feiern Gottesdienst und du willst uns etwas sagen in dieser Stunde. Dazu segne uns. Amen.
Amen.
Wir sind reiche Menschen. Wir sind gesegnet in fast jeder Hinsicht. Wir gehören finanziell zu den obersten 2-3% dieser Erde. Wir sind als Gemeinde gesegnet. Wir haben ein großes Haus. Wir haben einen tollen Saal. Wir können heizen, auch wenn es das Wetter nicht unbedingt erfordert. Gott hat uns in fast jeder Hinsicht gesegnet, auch geistlich. Wir haben viele Leute, die Ahnung von der Bibel haben, die Gottes Wort verkündigen können. Und alles, was wir haben, gehört doch nicht uns. Sondern alles, was wir haben, ist uns von Gott geschenkt. Nicht, dass wir es nur für uns benutzen, sondern dass wir es verwalten. In der Bibel steht, ich weiß gar nicht, wo es genau steht, mir ist die Stelle entfallen, steht, dass Gott uns eingesetzt hat als Verwalter seiner Gnade, also dem, was er uns geschenkt hat. Das heißt, wir dürfen mit allem, was wir haben, das dürfen wir für uns benutzen, das dürfen wir genießen in unserem Leben. Aber letztendlich haben wir es dazu, dass wir Gott damit dienen und die Ehre geben. Und von dem Umgang mit dem, was Gott uns geschenkt hat, wollen wir jetzt ein Lied singen als Jugend. Die Jugend wird dazu vorkommen und ihr könnt gerne mitsingen. Das ist das Lied 692, was wir so fest in Händen halten. Und die Jugend darf jetzt vorkommen zum Singen.
Was wir so fest in Händen halten.
In der letzten Zeit haben Verse aus dem Epheserbrief, konkret eigentlich die ersten Verse, einen starken Eindruck auf mich gemacht. Nicht, dass die neu waren, aber es war ganz eigenartig. Die wurden wieder ganz wichtig für mich. Und ich habe mich für dieses Zusammensein heute nicht nur mit diesen Versen befasst, sondern einmal auch mit dem Umfeld, in das der Apostel Paulus diese Verse hineingeschrieben hat. Und habe doch Entdeckungen gemacht, die mir bis dahin neu gewesen sind. Deshalb will ich euch also mit hineinnehmen, und wir müssen mal gucken, ob das funktioniert hier. Ja. In die Situation in Ephesus. Paulus selber war ja gar nicht so schnell dort. Er kam erst auf dem Rückweg von Korinth im Rahmen seiner zweiten Missionsreise nur für eine kurze Zeit nach Ephesus. Die Stadt war bedeutend, so bedeutend, dass er nach diesem ersten Eindruck ein halbes Jahr später, ungefähr im Herbst 53, auf seiner dritten Missionsreise dann einen längeren geplanten Aufenthalt in Ephesus einlegte. Mindestens 2 Jahre wirkte er dort. Damit ihr eine Vorstellung habt, wo das liegt, sind wir ja schon weit. Also ungefähr hier oben. Wir können uns das gleich noch näher angucken. Ein wenig östlich der griechischen Insel Samos, das ist er dort. Ephesus, die Hauptstadt der Provinz Asia. Das ist dieser ganze südwestliche Zipfel der kleinen asiatischen Halbinsel. Hier geht hier vielleicht bis darüber. Dort lässt Paulus auf seinem ersten Stopp das gläubige Ehepaar Aquila und Priscilla zurück. Die waren aus Rom gekommen und hatten ein großes Anliegen, wollten in ihrem Leben Gemeinde bauen. Und Paulus hat sie als willkommene Mitarbeiter in Ephesus zurückgelassen. Die Stadt Ephesus war in mehrererlei Hinsicht außerordentlich begünstigt. Sie war in wirtschaftlicher Hinsicht sehr gut dran. Sie lag an einem, wenn auch kleinen Fluss, an dem Kaistros damals, heute kleiner Mäander, wer das auf der Karte mal suchen will. Der Fluss ist nicht sehr lang, 200 Kilometer, aber er war schiffbar, wenigstens im Unterlauf. Und das bedeutete, weil im Altertum Flüsse, Wasserwege wichtiger waren als Straßen, dass die Stadt wirtschaftlich gut vom Hinterland erschlossen werden konnte. Das machte so eine Stadt fast automatisch reich, wenn sie an einem Fluss gelegen ist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von dem Kaistros. Das ist hier am Oberlauf. Da sieht er noch gar nicht so sehr schiffbar aus. Er mündete direkt in das Ägäische Meer und an dieser Mündung lag der Hafen der Stadt Ephesus. Dieser Hafen lag so nahe an der Stadt, dass man mit dem Segler vom Mittelmeer oder von der Ägäis kommend fast bis rein segeln konnte in die Stadt. Das war natürlich eindrucksvoll. Machte einfach was her. Und Ephesus war eine Stadt, die nur wenige an Reichtum und an Geschäftigkeit übertroffen haben damals. Ephesus war auch in politischer Hinsicht, ja, wunderbar, bedeutend. Ihr müsst in Gedanken jetzt die alte Straße langlaufen. Das ist die Hafenstraße. So kam man also vom Hafen rein, vom Schiff rein. Und ich sagte, in politischer Hinsicht hat Ephesus eine große Bedeutung gehabt. Sie galt als die erste Hauptstadt der römischen Provinz Asia, von der hatte ich vorhin schon gesprochen. Sie hatte als Auszeichnung von der römischen, vom Kaiser, das Recht zur Selbstverwaltung erhalten. Und es gab also in Ephesus eine frei gewählte Regierung, einen Magistrat und unter anderem eben auch einen Stadtschreiber, von dem wir lesen in der Apostelgeschichte. Nur wenige Städte durften sich selbst überhaupt regieren. Ephesus hatte Bedeutung in kultureller und in sportlicher Hinsicht. Es gab damals, als es noch keine Olympiade gab, die sogenannten All-Ionischen Spiele. Und die hatten natürlich damals fast eben solche Bedeutung wie die Olympiade heute. Die Sportler, die Fans trafen sich in Ephesus. Es gab einige wohlhabende Männer, die haben sich das zur Ehre gemacht, diese All-Ionischen Spiele auszurichten. Also zu finanzieren, heißt das. Das war so ungefähr das Höchste, was man erreichen konnte in der alten Welt. Wir kennen ihren Namen, sie wurden Asiarchen genannt. Wer das erreicht hatte, der war einfach berühmt. Wer jetzt aufgemerkt hat, Apostelgeschichte 19, Vers 31, erwähnt, dass einige der Asiarchen Freunde des Paulus gewesen sind. Ephesus war auch in religiöser Hinsicht bedeutungsvoll. Negativ bedeutungsvoll. Es war ein Zentrum des Okkultismus damals. Gerade dort wurden durch die Mission des Paulus ganz viele Leute gläubig. Ich zitiere einen Vers, Apostelgeschichte 19, Vers 19. Zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen ihre Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Das war auch Ephesus. Zauberbücher. Glaube an Magie. Und vor allem an die römische Göttin Diana. In unserer Bibel, Luther übersetzt übrigens Diana, in unserer Bibel heißt sie Artemis der Epheser. Von Beginn aller geschichtlichen Überlieferungen an stand in Ephesus ein Artemis-Tempel. Man konnte die Stadt ohne ihre Göttin sich gar nicht vorstellen. Zur Zeit, als Paulus dort war, übertraf der dritte Artemis-Tempel alles, was vorher da gewesen war, an Prunk und an Schönheit. Einige wissen vielleicht, dass er zu den sieben Weltwunder der Antike zählte. Dieser Bau war der ganze Stolz der Epheser. Er war 130 Meter lang, 67 Meter breit und 18 Meter hoch. Um den Tempel herum standen 127 Säulen, jede anders aus glänzendem Marmor. Jede Säule ein Geschenk eines Königs, eines Prominenten, eines Reichen. Können wir mal eins weitermachen? Okay, danke. Also da sieht man von diesem Tempel der Artemis noch eine Säule. Zusammengesetzt aus verschiedenen Scheiben von ehemals verschiedenen Säulen. Man sieht es schlecht, sehe ich gerade. Ich beschreibe es euch. Was wir hier sehen, eine eher unpassende Kombination. Aber damals war es anders. Ich zitiere mal den griechischen Volksmund jetzt von damals. Die Sonne sieht auf ihrem Lauf nichts Herrlicheres als den Tempel der Diana. Und es wird berichtet, dass Alexander der Große einmal in Ephesus den ganzen Tribut seiner östlichen Feldzüge angeboten hat, nur dass sein Name an diesem Tempel angeschrieben werde. Und an gleicher Stelle wird berichtet, dass die stolzen Epheser das abgelehnt haben. In Verbindung mit diesem Tempel, mit dieser Göttin, durfte nur der Name Ephesus genannt werden. Nichts anderes. Im Innern dieses Tempels fand sich ein Schrein mit dem Standbild dieser Göttin Artemis. Heute wissen wir, dass es eine ungewöhnlich hässliche Frauenfigur gewesen sein muss. Mit vielen Brüsten, einem Dreizack, einer Keule, was auch immer man sich dachte dabei. Das Bild war so alt, dass niemand wusste, woher es kam. Einige glaubten, dass es direkt vom Himmel gefallen sei. Artemis galt als Göttin des Mondes, bei den Römern auch als Göttin der Jagd und in Ephesus dazu noch als Fruchtbarkeitsgöttin. Der Gottesdienst in diesem Tempel wird als ekstatisch wild, von finsteren, schamlosen Handlungen gekennzeichnet, beschrieben, das ganze unheilige Gegenteil des jüdischen Tempeldienstes. Hierher brachten die Epheser auch ihre Wertsachen. Dieser Tempel galt als der sicherste Ort der Welt, als der bewachteste Ort der Welt. Wir haben eine Vorstellung heute, wie man solche Orte möglicherweise sichern kann. Hier konnte man die sogenannten ephesischen Briefe kaufen. So eine Art Glücksbringer. Also man kaufte so einen Brief, wenn man sich Erfolg bei Unternehmungen wünschte. Oder eine glückliche Reise. Oder wenn man sich etwa Kinder wünschte. Oder wenn man von einer vermeintlich unheilbaren Krankheit geheilt werden wollte. Einen Brief gekauft und die Magie tat ihr Werk. Man hielt diese Briefe übrigens für den stärksten damals möglichen Zauber. Überhaupt der Glaube an die Götter der Himmelswelt. Also der Sternen mit Sternennamen, Sonnengott, Mondgott, war damals das Maß der Zeit. Auch die Artemis als Göttin des Mondes, ich habe schon davon gesprochen. Die babylonische Göttin Ishtar zum Beispiel symbolisierte die Venus. Wir wissen, dass die Ägypter in Re, den Sonnengott, verehrten. Die römischen Götter Mars und Jupiter will ich nur als Beispiel nennen. Kürzlich lasen wir in der Bibelstunde, und das hat mich auch berührt ganz sehr, dass dieser Irrglaube auch vor Israel nicht Halt machte. Ich zitiere nochmal, für einige wird es Erinnerung sein, Jeremia 8. In jener Zeit, spricht der Herr, man wird die Gebeine der Könige von Juda, die Obersten, die der Priester, der Propheten und der Bewohner Jerusalems aus ihren Gräbern holen. Und man wird sie ausbreiten vor der Sonne und vor dem Mond und vor dem ganzen Heer des Himmels, die sie geliebt und denen sie gedient haben. Das war Israel. Und denen sie nachgelaufen sind. Und sie werden nicht wieder eingesammelt werden. Das war Gottes Gericht. Diesen und anderen Göttern traute man Hilfe zu. Und Gott im Himmel? Unbekannt weithin. Ich habe gedacht, wie heute. Woher erwarten wir unsere Hilfe? Aus allen möglichen Richtungen, von allen möglichen dünnen Brettern und von Gott im Himmel. Wer will von ihm was wissen, wenn wir in Not sind? Immer noch für viele der eher Nutzlose, bei dem man bloß sonntags Zeit versitzt. Eine Begebenheit ist uns geschrieben, Apostelgeschichte 14, Paulus in Lystra. Sie heilen dort einen Lahmen. Was tun die Stadtobersten? Sie kommen heraus und sagen, das kann nur Zeus gewesen sein. Und sie wollen dem Paulus göttliche Ehren anbringen und auch dem Barnabas. Hermes und Zeus sind zu uns gekommen. Auf die Idee, dass Boten des lebendigen Gottes in seinem Auftrag handelten, kam damals niemand und da kommt heute niemand drauf. Paulus lässt sich überhaupt nicht abbringen. In dieser heidnischen Umgebung, da fängt er an zu wirken. Da verkündigt er die Botschaft von diesem größten Gott aller Zeiten. Kannst du mal versuchen? Sehr schön. Er unterredete sich dazu täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Ja, wo ist das? Ja, gut. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und böse Geister ausfuhren. Gott bestätigt sein Werk sichtbar. Über die Stadt hinaus wurde Gottes Wort in der ganzen Provinz bekannt auf diese Art. Ich habe so gedacht, ist das nicht eine Ironie in unserer Bibel? Da kaufen die Leute ephesische Briefe, da wenden sie sich an die selber geschnitzten Götter in ihrer Krankheitsnot. Und von Paulus reicht die Unterwäsche und den Leuten geht's gut. Ich habe mich gefreut über diese Stelle. Das ist natürlich nicht die Kraft des Paulus gewesen, das wissen wir alle. Das war Gott, der in ihm wirkt. Und der auf diese Weise klar macht, wer der Größte ist. Aber dort, wo jemand in das Herrschaftsgebiet des Teufels eindringt, wo er hinein, da hinein Jesus bezeugt, da trifft er auf teuflische Gegenwehr, damals und heute auch. Und ich lese jetzt einen ersten Text, um den mir es geht heute, Apostelgeschichte 19, ab Vers 23. Es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges, denn einer mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, der silberne Tempel der Artemis machte, verschaffte den Kunsthandwerkern nicht geringen Erwerb. Und nachdem er diese samt den damit beschäftigten Arbeitern versammelt hatte, sprach er: Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, da er sagt, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Nicht allein aber für uns ist Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts achtet und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Als sie aber das hörten, wurden sie voller Wut und schrien und sagten: Groß ist die Artemis der Epheser. Und die Stadt geriet in Verwirrung. Und sie stürmten einmütig nach dem Theater und rissen die Mazedonier Gaius und Aristarch, die Reisegefährten des Paulus, mit fort. Ja, wunderbar. Das ist also das Theater. Wir sind mittendrin in diesem Aufruhr in Ephesus. Der große Halbrund dieses Theaters ist in den Hang des Hausberges von Ephesus eingeschnitten, 130 Meter hoch, der Berg. Dieser Zuschauerraum liegt bis zu 30 Meter über dem Orchestrion, fasste 24.000 Leute. Die Protestversammlung, die Lukas in der Apostelgeschichte beschreibt, fand in diesem Theater statt als Folge der Worte, die wir eben von Demetrius gelesen haben. Lukas vermittelt uns seine Ahnung von der Kraft des Widerstandes gegen die göttliche Botschaft. Gegen den für Ephesus so wesentlichen Kult der Göttin Artemis, mitsamt den wirtschaftlichen Interessen, die die ganz unterschiedlichen Schichten damit verbunden haben. Wir lesen, dass Paulus unter das Volk gehen wollte, dass sie ihn vernünftigerweise daran hinderten. Und wir lesen, dass Paulus danach Abschied genommen hatte, Apostelgeschichte 20,1. Nachdem der Tumult aufgehört hatte, ließ Paulus die Jünger kommen und ermahnte sie. Und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Das war der Schluss einer mehr als 2 Jahre langen Missionsarbeit. Kann man da entmutigt vom Weggehen? Sie haben ihn niedergeschrien. Die Luft brannte in Ephesus. Die Hölle war los. 2 Stunden lang. habe so gedacht, von 9 bis 11, Sonntagvormittag, schrien die Epheser, unaufhaltsam groß ist die Artemis der Epheser. Vielleicht waren es 24.000 Mann, da haben wir eine Vorstellung, was das für eine teuflische Veranstaltung gewesen sein muss. Die Epheser beteten ihn an, den Satan. Er stand hinter dem hässlichen Kult der Artemis, hinter all den okkulten Praktiken, die sie getrieben haben. Er hatte sie im Griff. Sie waren als schlechte Menschen berüchtigt in der damaligen Welt. Sie standen in dem Ruf, wankelmütig, abergläubig und sittenlos zu sein. So, jetzt haben wir eine Vorstellung von Ephesus. Hier wirkte Paulus länger als in jeder anderen Stadt. Was mag es die Epheser gekostet haben, in dieser Umgebung treu zu bleiben? Weitere 15 Jahre nach der Abreise des Paulus mussten vergehen, bis er seinen Brief an die Epheser schreibt. Es ist ein Brief an die Christen in der ganzen Provinz Asia. Wir haben ja vorhin gehört, das Wort von ihm, das blieb nicht in der Stadt, das sprach sich rum. Dieser Brief ist in unserer Bibel abgedruckt als der Brief an die Epheser. Und Paulus setzt in diesem Brief in ganz bemerkenswerter Weise diesem Kult, groß ist die Artemis der Epheser, die Herrlichkeiten der göttlichen Erlösung entgegen. Im ersten Teil. Und im zweiten Teil kommt er dann dazu, wie sieht das praktisch aus? Und ich habe vorhin schon angekündigt, dass wir einige dieser ersten inhaltsschweren Sätze noch bedenken wollen. Ja, sehr schön. Da schreibt er zunächst, Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ich habe gelesen, dass man im griechischen Urtext hier eigentlich ein Wortspiel findet, wo dreimal der Wortstamm des Wortes Segen vorkommt. Also wörtlich übersetzt müsste es eigentlich heißen, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in jeder Art von geistlichem Segen in dem Himmel droben gesegnet hat. Das kann man im Deutschen so nicht sagen, weil wir die Bedeutung so nicht verbinden mit dem Wort Segen. Es hieß nämlich damals erstens, jemanden groß zu machen, jemanden herauszuheben, zu verherrlichen aus den anderen. Und zweitens, das, was uns noch heute vertraut ist, jemanden mit Herrlichkeitstaten zu beglücken. So, wir müssen also besser sagen, Paulus will den Brief beginnen mit hoch erhoben ist der Gott und Vater unseres Herrn. Und das schreibt er denen, von denen er den Ruf noch im Ohr haben musste. Groß ist die Artemis der Epheser. Er hat die Epheser damals und uns Gläubige heute mit Herrlichkeitstaten beschenkt, mit vielfältigen, unvorstellbaren Herrlichkeitstaten. Und wir haben in der ersten Stunde dran gedacht, mit seinem Sohn, deren Ausmaß wir eigentlich aus dem Himmel richtig ermessen können. So beschenkt soll unser Leben ein glaubensfrohes Kontrastprogramm sein. Zu dem Leben in Abhängigkeit hier, was wir an vielen unserer Zeitgenossen beobachten müssen. Paulus schreibt jetzt als nächstes, als herrlichste Segnung stellt er die Hingabe des Gottessohnes vor die Augen der Leser. Petrus spricht auch davon. Apostelgeschichte 3, Vers 26. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und gesandt, euch zu segnen. indem er einen jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Das wollte Gott. Das war seine Herrlichkeitstat, dass wir durch seinen Sohn wirklich das wahre Leben finden, das, was sich lohnt. Damit hat unser Leben ein neues Ziel, Gott groß zu machen und nicht klein zu machen. Ihm Ehre und nicht Schande zu bereiten. So, Paulus beschreibt nun, wann, wie und was Gott getan hat. Und wir sind beim ersten Teil, wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Die erste grundlegende große Herrlichkeitstat hat Ursprung und Grund vor unserer Zeit, lange vor unserer Zeit. Vor Grundlegung der Welt. Also, Ephesus war seit etwa 1000 Jahren Zentrum des Artemiskultes. Und dort hinein schreibt Paulus, und wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt. Ich habe lange gelesen und überlegt, was ich hier sage. Das Wort Niederlegung des Weltfundamentes heißt eigentlich viel mehr als vor der Schöpfung. Das heißt, noch vor der Zeit, als Gott den Plan sich erdachte, wie wird das werden? Die Erwählung der Gläubigen geht also dem Schöpfungsplan sogar voraus. Ich wollte mit euch ein wenig nachdenken in diese Zeit. Gott hat den Hiob mal gefragt, hat ihm gesagt, Hiob 26, Vers 7, wer das nachlesen möchte. Er spannte den Norden aus über der Leere, hängt die Erde auf über dem Nichts. Das wusste Gott schon zu Hiobs Zeit, da wusste das noch kein Mensch. Die Fundamente, von denen ich eben gesprochen habe, des Universums, des bewegten Universums, sind Kräfte. Ehe Gott diese Kräfte ins Leben rief, hat er dich und mich erwählt. Ist das überhaupt zu fassen? Hat er dich schon gekannt? Ich will uns noch etwas sagen von dieser Größe Gottes. Naja, schon zur Zeit Hiobs auch. Fragt Gott Hiob, Hiob 38, Vers 31, knüpfst du die Bänder des Siebengestirns oder löst du die Fesseln des Orions? Also was man hier einigermaßen sehen kann, ist der Orion. Können wir noch eins weitermachen? Die allermeisten Sternbilder sehen ja nur von der Erde so aus, als würden sie zusammenhängen. Sie sind Lichtjahre voneinander entfernt, diese einzelnen Sterne, Galaxien oder was man immer da sehen mag. Und die sind überhaupt nicht miteinander verbunden. Wie gesagt, wir haben uns da ein Bild eingebildet, in diesem Fall einen Himmelsjäger, und denken, ah ja, das ist der Orion, so sieht der aus. Aber was man beobachten kann, ist, dass der Orion zur Zeit des Paulus anders aussah als zu unserer Zeit. Es gibt Verschiebungen in den Proportionen zwischen diesen Galaxien, Sternen, was immer das jetzt hier ist. Und Gott sagt, weil er das alles wusste, kannst du lösen, die Fesseln des Orion? Der driftet auseinander. Die Sterne sind ganz woanders. Heute als damals zur Zeit des Paulus. Und dann sagt er, erstaunlicherweise, kannst du knüpfen die Bänder des Siebengestirns? Das Siebengestirn ist das Kleine da. Übrigens, Anfang der Woche, als noch nicht bewölkt war, konnte man die beiden am Südhimmel sehen. Ziemlich oben im Zenit noch. Könnt ihr mal ausprobieren, bis heute Abend ein schöner, unbewölkter Abend wird. Man sieht sie beide. Das Siebengestirn ist nun ganz anders. Es ist ein Sternbild von den ganz wenigen, wo die einzelnen Sterne wirklich durch Kräfte verbunden sind. Und das Erstaunliche daran ist, dass auch die ihre Lager verändern, aber die rücken zusammen. Und Gott wusste das. Und er wusste das damals schon. Und er fragt er den Hiob sowas. Kannst du die Bänder des Siebengestirns knüpfen? Ich will an dieser Stelle nicht über Sterne reden. Ich will nur sagen, ehe Gott diese wunderbare Basis für seine Schöpfung legte, war die Zeit vor Grundlegung der Welt, wo er diesen anderen Plan gefasst hat. Ich will die Menschen retten. Ich habe sie erwählt. Kann man darüber überhaupt ruhig werden? Die Entstehung der Welt, auch die Erschaffung der Himmelskörper, war erst das Zweite, das dem Hauptzweck unserer Erwählung dient. Von dieser Erwählung haben wir gelesen. Es ist das persönlichste Geschenk Gottes an uns überhaupt. Es besteht aus drei Teilen. Aus dem erwählt worden sein für ein Dienstleben, ein Leben in der Heiligung. Es besteht aus dem zweiten Teil, dem vorherbestimmt worden sein zur Gottes Sohnschaft. Und es besteht aus dem dritten Teil, dem angenehm gemacht worden sein in dem Geliebten, in dem Herrn Jesus. Paulus beginnt, insofern er uns auserwählt hat. Und da müssen wir die Frage stellen, wer ist jetzt uns? Sind das alle Menschen? Es macht klar, dass die Heiligen gemeint sind. Wie er uns auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien. Also nicht alle, die Heiligen sind auserwählt. Übrigens, an nur drei Stellen werden die Gläubigen im Neuen Testament Christen genannt. Aber es gibt ungefähr 60 Stellen, wo sie Heilige genannt werden. Das war das Vokabular des Paulus. Und weil uns das heute so fremd ist, müssen wir mal überlegen, was er damit gemeint hat. Was ist ein Heiliger? Ich habe mir eine Geschichte von einem Kind gemerkt, die ich kürzlich gelesen habe. Ich weiß nicht mal wo, vielleicht habt ihr es euch auch gemerkt. Das hat wiederholt seine Mutti gefragt, Mutti, was ist ein Heiliger? Und die Antwort war immer unbefriedigend. Bis das Kind neben seiner Mutter sonntags in der Kirche saß. Und da wusste es, diese bunten Glasfenster, das sind die Heiligen. Aber das war auch nicht so richtig fassbar. Aber als die Wolke vor der Sonne weggeschoben wurde, fiel ein Sonnenstrahl durch dieses Fenster. Und da konnte man den Heiligen in den schönsten Farben sehen. Und da sagte das Kind zu seiner Mutter, jetzt weiß ich, was ein Heiliger ist. Einer, durch den das Licht fällt. Kann es sein, dass Gott uns sagen will, wenn ihr Heilige seid, dann muss mein Licht durch euch irgendwo auf der Erde auftreffen. Dann muss durch euch ich erkannt werden können. Gott hat die Seinen vor Grundlegung des Universums erwählt, dass sein Licht durch seine Erwählten in diese Welt scheinen kann. Hinein in alle Gottlosigkeit, wo so viele falsche Götter Gottes Ehre streitig machen wollen. Vielleicht noch eine andere Frage, nachdem wir geklärt haben, wer Heilige sind. Wie sind Heilige? Heilige sind nicht Sündlose, die immer alles richtig machen. Im Gegenteil, Heilige sind solche, die erkannt haben, dass sie Sünder sind, dass Gott mit ihnen, wenn sie nicht verändert werden, nichts anfangen kann. Heilige sind auch nicht die, die immer sündloser werden, sondern solche, die in ihren Augen immer sündiger werden, weil sie einen immer geschärfteren Blick kriegen für das, was noch verbessert werden muss. Die immer mehr einsehen, wie tief ihr Fall eigentlich ist. Übrigens, hier wird nichts gesagt von Erwählung der Heiligen für ein gutes Leben, für einen Genuss, für eine schöne Zeit, für Ruhm vielleicht, für Gelingen. Wir gehen zum nächsten Vers. Epheser 1, Vers 5. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Der zweite Teil der göttlichen Segnung besteht aus dem vorherbestimmt worden sein. Zur Gottessohnschaft. Nicht zu einem glücklichen Leben, was vielleicht 70 Jahre dauert oder 80 oder 90. Zur Gottessohnschaft, zur ewigen Gottessohnschaft. Auch diese Entscheidung ist vor langer Zeit gefallen. Er hat uns vorherbestimmt zur Annahme an Sohnes statt durch Jesus Christus. Umsonst, nach dem freien Ermessen seines Heils willen, ohne Gegenleistung. Gott hat nicht nur eine Aufgabe für unser Leben, jetzt etwa sein Licht durch uns hierher scheinen lassen. Er hat auch ein Ziel für uns für die Zeit, die dann noch kommt, die unendlich ist. Das ist das alte, bekannte Ziel, das Gott schon mit den ersten Menschen verfolgt hat im Paradies. Ungetrübte Gemeinschaft. Dazu hat er uns bestimmt. Jetzt, am Ende der Zeiten, erhebt Gott die durch den Teufel betrogenen und in Sünde gefallenen Menschen wieder und ganz neu in den Stand der Kindschaft. Wir können an die Geschichte vom verlorenen Sohn denken bei dieser Gelegenheit. Alles falsch gemacht, zurückgekommen, wieder aufgenommen. Niemals bist du nur Tagelöhner, du bist doch mein geliebter Sohn. Auch dieses, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein in Ewigkeit, ist für uns nicht greifbar jetzt. Es ist nicht auszudenken mit unserem menschlichen Verstand. Ein gefallenes Geschöpf ist nicht in der Lage zu ermessen, was Gott vorbereitet hat. Aber was von uns aus unmöglich ist, das kann Gott tatsächlich vollziehen. Wir dürfen wirklich sein Kind sein und in Ewigkeit bleiben. Es ist ein Stück erlebbar. Wir lesen, dass Gottes Geist mit unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Irgendwo in uns ist dieses Wissen, ja, das stimmt. Auch wenn wir noch nicht wissen, was es bedeutet in letzter Konsequenz. Aber in dieser Zusage liegt unsere Sicherheit, in dieser Zusage Gottes. Das ist nicht nur eine formelle Zusage, eine etwa juristische Zersöhnenerklärung. Es ist vielmehr ein tatsächliches, ein ganz natürliches Neugeborenwerden. Aus Wasser und Geist, lesen wir an anderer Stelle. Ein Geborenwerden aus Gott. Haben wir mal überlegt, dass erst in einem Kind sich in einem wirklich leiblichen Kind, sich die Eigenarten der Eltern wiederfinden? Will Gott das, dass wir Merkmale zeigen, die auf ihn hinweisen? Wir sagen, das ist wie Gott. Das könnte zum Preise seiner Herrlichkeit sein, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, wenn so etwas an uns gesehen wird. Er hat uns begnadigt in dem Geliebten. Darin findet sein Plan die letzte, die herrlichste, die größte Entfaltung. Seine Freude ist es, dieses Gnadengeschenk über die Menschen auszuschütten, die es nur wollen. Stellen wir manchmal so einen unheimlich wohltätigen Menschen vor, der mit vollen Händen gibt. Gott ist noch größer. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Haben wir mal bedacht, dass Gott ohne seinen Sohn für uns nichts tun könnte? Deshalb schildert Paulus in den Folgeversen, wie das Werk des Sohnes letztlich das bewirkt, was Gott für uns vorbereitet hat. Die Zeit ist um und das können wir nicht mehr betrachten. Aber ihr könnt es zu Hause mal lesen. Aber diesen ersten Teil, die Taten Gottes, schließt er mit einem Lobpreis ab. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Wenn wir im Alten Testament bei Salomo lesen, finden wir eine Antwort auf die Frage, wer ist der größte Gott? Bei der Einweihung des Tempels sagt Salomo, 2. Chroniker 2, Vers 4, Gott ist größer als alle Götter. Und der Herr Jesus hat es uns auch gesagt, nachzulesen im Johannesevangelium, mein Vater ist größer als alle. Am Abschluss ihrer Entwicklung, wenn die Gnade einmal die sündigen Menschen wirklich zur vollen Herrlichkeit der Söhne Gottes herangebildet hat, dann werden wir diese Gnade in vollendeter Weise bewundern und loben können. Dann werden wir etwas verstehen von dieser Zielsetzung Gottes, die weiter einen weiteren Zeitbereich umfasst als die Geschichte des Universums überhaupt. Dann wird auch die Frage nach anderen Göttern nie mehr gestellt. Sie werden als Nichts für alle Zeiten sichtbar und deutlich beseitigt sein. Alles, was geschaffen ist, wird einmal vergehen. Ein neuer Himmel und eine neue Erde wird unser Lebensraum sein. Dann endlich wird Gott alles in allem sein.
Thank you. unser Gott und Vater und unser Herr Jesus Christus, deine Herrlichkeit wird durch die wunderbare Schöpfung, durch den Kosmos, durch die Erde ausgedrückt, aber nur zum Teil. Wunderbar sind deine Heilsgedanken mit den Menschen. Und du hast es uns so vor unseren Blick gestellt, dass alle Erlösten vor Grundlegung der Schöpfung schon auserwählt sind zur Sohnschaft. Unfassbar für unseren Verstand. Nicht begreifen wir die Größe deiner Liebe, denn wir waren keine liebenswerten Geschöpfe und trotzdem auserwählt. Aber du hast uns auch darauf hingewiesen, dass es auch für uns Auserwählte eine Verpflichtung ist, für dich zu zeugen und deine Wahrheit, die uns in der Bibel, in deinem Wort mitgeteilt ist, auch aufzunehmen, zu verinnerlichen und bemüht zu sein, danach zu leben und sich dadurch zu ehren. Und dazu hilf uns bitte. Das möchten wir gerne tun zu deiner Ehre, um auch andere davon zu begeistern, dass du Herr bist, Schöpfer bist von allem und vor allen Dingen Erlöser bist. Amen.
Amen.
Ich möchte mal noch etwas sagen. Und zwar hatten wir gestern ja den Malte noch mal hier zur Technikeinweisung. Und er hat uns ausführlich die Mikrofone erklärt, wie die funktionieren. Und dazu möchte ich einfach jetzt mal noch ein paar Sätze sagen, dass hier die Techniker da hinten nicht die Schweißperlen laufend auf der Stirn haben. Es wäre, der Idealfall ist eine Faustbreite vor dem Mikrofon. Mit jeder Faustbreite, die ich länger weg bin, tut schon die Hälfte des Pegels sich abbauen. Und auch die Stimme verändert sich. Also wir sollten einfach nur uns bemühen, dichter an das Mikrofon zu gehen und dann vielleicht auch nicht gar so wegzuschaukeln davon. Eine andere Sache ist hier am Pult, das sind zwei Mikrofone, da baut sich der Schall auf einen Größenraum aus, da ist man nicht ganz so dran gebunden. Aber hier bei diesen Sprechmikrofonen sollten wir versuchen, doch recht dicht dran zu gehen.
Ich möchte noch einige Worte.
Ja.
Gut. Ich. Ja, aber ich spreche dann zu laut. Also es geht nochmal um unseren Gemeindenachmittag. Da hatte ich doch dafür geworben, dass wir mal eine Sammlung machen wollen für christliche Familien in den fernöstlichen Ländern. Und hatte mich offensichtlich nicht deutlich genug ausgedrückt, wann wir diese Sammlung durchführen. Denn es sind heute schon Pakete abgegeben worden. Ich hatte damals gesagt, aber eben nicht deutlich genug, ich will einen Termin an die Tafel, an die Wandtafel hängen und dann auch nochmal kurz mitteilen, was besonders gesammelt werden soll. Wir hatten jetzt auf Wunsch einiger Geschwister Anfang Juni vorgesehen, weil da auch noch manches zusammengetragen werden kann. Also ich werde in der nächsten Zeit dann mal diesen Termin noch genau bekannt geben. Wir hatten gesagt Sonntag und den darauffolgenden Mittwoch, damit wir das dann einpacken können und wegfahren können. Also das, was jetzt abgegeben worden ist, das nehmen wir natürlich schon mit und danken auch dafür. Aber bitte warten, bis der genaue Termin, ich denke, es ist die erste Juniwoche, an der Wandtafel, an der Wandzeitung angegeben ist. Vielen Dank.
Ja, liebe Geschwister, ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr für mich so gebetet habt. Ich habe alles so gut überstanden. Ich war eigentlich, ich weiß gar nicht so richtig, wie alles gegangen ist. Also mir geht's gut. Ich habe keine keine größeren Schnitte ertragen müssen. Ich habe wirklich alles dem Herrn sei Dank gut überstanden und nochmal vielen Dank für eure Gebete.
Ja, jetzt müsste es gehen. Also, wir haben es alles gehört von Karl-Heinz, wollen versuchen, uns dran zu halten, die richtige Technik beim Sprechen anzuwenden. Da wären wir am Ende der Stunde jetzt, Entschuldigung. Dann gäbe es noch zu sagen, nächsten Sonntag haben wir Besuch, und zwar der Pastor im Ruhestand, Dieter Hampel, wer den noch kennt, kommt zu uns zum Dienst. Dann habe ich noch was bekommen, Seniorennachmittag ist morgen, 15 Uhr, herzliche Einladung für die Senioren. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, alle Gäste nehmen Grüße mit von uns hier aus Chemnitz. Wir sehen uns dann wieder am Mittwoch, 19 Uhr zur Gebetsstunde, 19.30 Uhr zur Bibelstunde. Ja, und dann am nächsten Sonntag wieder zum Gottesdienst. Gott befohlen, auf Wiedersehen.